Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Krisen der Realität. Die Kunsthistorikerin Prof. Dr. Kerstin Thomas von der Universität Stuttgart sprach am 6. März 2018 zum Thema Stimmungsräume, Welterzeugung und Realitätserfahrung in der Kunst.
Liebe Frau van den Berg, lieber Herr Söffer, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich, dass das jetzt auf diese Weise geklappt hat und wir hier in diesen Austausch kommen. Und ich bin auch ganz beeindruckt von der Universität, die ich vorher nicht kannte, und diesem Gebäude. Und und finde auch Ihre Veranstaltungsreihe, die Ringvorlesung, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da noch alles draus zu erzählen gibt. Ich habe mich jetzt diesem Thema anhand meines Forschungsbereichs der Stimmung zugewendet und ich freue mich sehr, später mit Ihnen darüber diskutieren zu können. Es geht mir also heute Abend um Stimmungsräume, um die Welterzeugung und Realitätserfahrung in der Kunst. Gefühle haben das Potenzial, uns unsere Sicht auf Selbst und Welt anzuzeigen. Hinrich Finck-Eitel und Georg Lohmann verwiesen bereits 1993 in ihrem Buch zur Philosophie der Gefühle auf die Rolle der Gefühle für die Bewertung nicht nur der eigenen Befindlichkeit, sondern auch der Umwelt. Affekte und Stimmungen bezogen sich zum großen Teil auch auf die lebensweltlich-soziale Situation oder würden von ihr hervorgerufen. Sie, also die Autoren, beziehen sich auf die Zivilisationstheorie von Norbert Elias, in der diese die These verfolgt, dass sich individuelle Affektlagen und soziale Verkehrsformen wechselseitig durchdringen und abstützen. Im besonderen Maße ist die Stimmung zu einer solchen Sicht auf die Welt befähigt. Ist doch die Stimmung im Gegensatz zu den Affekten nicht auf einen konkreten Auslöser oder einen Gegenstand bezogen, sie ist intentionslos und wird in ihrer Wirkung auch als weitaus weniger exklusiv intrinsisch empfunden als diese. Im Gegenteil, ihr Wirkungsradius erstreckt sich umfassender auf das Individuum und seine Umgebung, ihre jeweiligen Grenzen sind porös, Mensch und Umwelt erscheinen in der Stimmung verschränkt. Das führt dazu, dass in der Stimmung anders als in der Wut oder in der Liebe mit dem Fühlen ein spezifischer Blick auf die Realität verbunden zu sein scheint, ja ein besonderes Sensorium für gesellschaftliche Verhältnisse. Stimmungen gelten nicht umsonst in Politik und Gesellschaft als Seismographen kollektiver Befindlichkeit. Auch Kunstwerke, die Stimmung zeigen, weisen aus sich heraus auf die Welt und spiegeln darin mehr als individuelle Perspektiven. Sie bilden Wirklichkeitsverhältnisse ab. Die erste prominente Untersuchung von Stimmungskunst ist der 1899 publizierte Aufsatz »Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst« des österreichischen Kunsthistorikers Alois Riegel. Stimmungskunst. Ein Begriff, unter dem etwa die zeitgenössischen Gemälde Arnold Böcklins gefasst wurden, weist bereits für Riegel das Potenzial zur Erkenntnis der eigenen Zeit auf. Mit seinem Stimmungsbegriff möchte Riegel zeigen, dass die über Gefühle und Subjektivität verlaufende ästhetische Erfahrung eine Erkenntnisform eigenen Rechts ist. Lassen wir zunächst einmal Riegels philosophisches Programm beiseite, in dem er die Moderne mit dem wissenschaftlichen Weltbild und daher mit endlosem Kampf, Zerstörung, Missklang im Gegensatz zu Harmonie und Ausgleich im christlichen Zeitalter sieht und für deren Zustand er die in der Kunst hervorgebrachte Stimmung als partielle Entlastung sieht. Diese Instrumentalisierung der Stimmung als Entlastungsmittel sind sicherlich nur eine bestimmte Gruppe von Kunstwerken verpflichtet, und sie steht nicht für den gesamten Bereich der Stimmungskunst. Dennoch ist Riegels Definition des Stimmungsbildes im Hinblick auf die Frage nach dem Potenzial von Bildern Wirklichkeit zu erschließen grundlegend. Um seinen Begriff des Stimmungsbildes zu etablieren, schildert Riegel zu Beginn seines Aufsatzes eine real gesehene Landschaft. Er unterstreicht damit den Anspruch der Kunst, Realitätserfahrung abzubilden. Dieser Einbruch des Realen ist umso bedeutungsvoller, als Riegel diesen Aufsatz nicht etwa in einem philosophischen Journal publiziert hat, sondern in der Wiener Kunstzeitschrift Die Graphischen Künste, einem weniger wissenschaftlich als vielmehr künstlerisch orientierten Organ, das aufwendig gedruckte Grafiken enthielt. Im zweiten Jahrgang, 1880, erschien dort auch ein Aufsatz von Oskar Berggruen zu Arnold Böcklin, ich zeige Ihnen das hier, in dem dieser Böcklins in der Galerie Schack befindlichen Landschaftsgemälde bescheinigte, ich habe es rot unterstrichen, Meisterwerke seelenvoller Stimmungsmalerei zu sein. Die Leser der Zeitschrift, in der Riegels Aufsatz gedruckt wurde, waren also mit dem künstlerischen Phänomen und dem Begriff der Stimmungskunst gut vertraut. Wenn nun Riegel seinen Text zur Stimmungskunst mit der Schilderung einer Wirklichkeitserfahrung beginnen lässt, bedeutet das, der Realitätseffekt ist gezielt eingesetzt, um zu verdeutlichen, dass Stimmung in der Kunst nicht eine Gegenwirklichkeit bezeichnet, sondern eine Erfahrung schildert, die auch in der Realität gemacht werden kann. Riegel beginnt seinen Text, der mit einer Randzeichnung versehen ist, auf der zwei Zypressen sowie einige Häuser zu sehen sind, mit der Beschwörung folgender real gesehener Landschaft. Also ich zitiere jetzt diesen Beginn des Artikels. Auf einsamen, also fängt es steigt direkt in diese Beschreibung ein. Auf einsamen Alpengipfel habe ich mich niedergelassen. Steil senkt sich das Erdreich unmittelbar vor meinen Füßen, sodass kein Ding vor mir in greifbarer Nähe bleibt und die Organe meines Tastsinnes reizen könnten. Dem Auge allein bleibt die Berichterstattung überlassen und von vielem und mannigfaltigem hat es zu berichten. Da wölben sich zunächst grasige Bodenwellen bunt gesprenkelt mit Blumen, die von der Jahreszeit gezeugt mit der nächsten Jahreszeit schwinden werden. Schranke ist den Wiesen weiter unten der dunkle Fichtenwald mit seinen zahllosen, emporstrebenden Spitzen. Aber ein leichter Schimmer liegt einem Hauche gleich darüber, denn es ist Frühsommer. Und die neuen Triebe brechen mächtig hervor und vermehren täglich den Kubikinhalt des Forstes. Am Rande des Gehölzes weiden Kühe, keinen Augenblick halten sie still, wie ich weiß, aber jetzt sind es nur winzige weiße Punkte, die ihre Existenz verkünden. Hebe ich aber den Blick nach der Felsmauer gegenüber, so trifft er vor allem den Wasserfall, der über haushohe Wände herabstäubt und vor dessen zornigem Donner kein Laut bestehen kann. So sah ich und hörte ich ihn kürzlich in der Nähe und scheue Ehrfurcht empfand ich damals vor der ungeheuren Kraft. Jetzt aber wirkt er nur ein versöhnend helles Silberband durch das dunkle Geschröff. Taucht endlich das Auge ganz hinab in den grünen Talgrund, so trifft es Häuschen mit schimmernden weißen Mauern und ein Rauchwölkchen schwebt daneben als Zeuge der Geschäftigkeit derjenigen, die darinnen wohnen. Durch diesen Einstieg macht Riegel deutlich, dass die Stimmung nicht der Ausdruck eines bestimmten künstlerischen Motivs ist, so wie Emotionen im Bild normalerweise die Gefühle einer dargestellten Person schildern oder den Ausdruck einer Geschichte verdeutlichen. Stimmung ist für Riegel vielmehr ein Resultat des Schauens und damit eine ästhetische Perspektive, eine Betrachterhaltung. Denn die Landschaft ist Umgebungswirklichkeit, sie besteht unabhängig vom Betrachter. Zur Stimmungslandschaft wird sie erst im Auge des Betrachters. Stimmung ist somit zunächst einmal ein rezeptives Phänomen. Dieser Perspektivwechsel zur Betrachterstimmung begründet die Stimmung als die, Zitat, moderne Form der Bilderfahrung schlechthin, die Riegel ihr zuschreibt. Als wesentliche Elemente einer Landschaftserfahrung, die zusammenkommen müssen, um Stimmung beim Betrachter zu erzeugen, führt Riegel Ruhe und Fernsicht an, die sich dem einsamen Rastenden auf dem Berggipfel bietet. Je weniger definiert und narrativ die gesehene Szene ist, er nannte also hier etwa die weidenden Kühe, die dann in der Fernsicht zu Punkten zusammenschrumpften. Also je weniger definiert diese Szene ist, desto eher stellt sich Stimmung ein. Aus der Ablenkung welche ein Genremotiv mit sich brächte, das von den Menschen und Tieren, dem Leben, zahlreiche Geschichten zu erzählen vermag, wird so in der Entfernung eine reine Landschaft mit Spuren des Menschlichen. Eine aufspringende Gemse kann die Stimmung hingegen in einem Augenblicke zunichte machen, wie er später beschreibt. Nach dieser Schilderung der Wirklichkeitserfahrung wendet sich Riegel nun der Malerei zu. Der Malerei zu, welche nach seiner Auffassung ein ausgezeichnetes Medium sei, eine solche Wirklichkeitserfahrung und die mit ihr verbundene geistige Erhebung in Gang zu setzen. Er geht in seinem Text nicht ausführlich auf bestimmte Künstler ein, doch nennt er auch Arnold Böcklin. Die seinem Text beigefügten Grafiken zeigen hingegen Landschaftsgemälde von deutschen, österreichischen und niederländischen Künstlern. Ich zeige Ihnen hier den der Münchner Sezession nahestehenden amerikanischen Maler Sion Longley Wenban, heute nicht mehr besonders bekannt. Als malerische Mittel, die diese Intensivierung der Wirklichkeitserfahrung betreiben, indem sie sich abheben vom Weltengetriebe, wie Riegel es nennt, führt Riegel die kompositionelle und tonale Vereinheitlichung an, die die Totalität des Gesamteindrucks hervorbringen, welche für die Stimmung grundlegend ist. Stimmung ist also eine Empfindungslage, in der der Betrachter vom unmittelbar momentan Gegebenen absieht und stattdessen eine grundlegende Tönung der Umgebung wahrnimmt. Kunstwerke können diese Bewegung vorstrukturieren. Man könnte also sagen, Riegel hat hier eine Wirklichkeit im Blick, die jenseits der Realität verortet wird, jedoch dieser gleichsam zugrunde liegt, die also jenseits der bloßen Kontingenz das Dauerhafte eines Zustandes umfasst. Eine Wirklichkeit, die die Stimmungskunst, und ich zeige Ihnen jetzt natürlich den Künstler, der einem bei Stimmungskunst sofort in den Sinn kommt, nämlich Caspar David Friedrich, den aber Riegel selbst nicht erwähnt. Der wird ja auch erst zu dieser Zeit etwa neu entdeckt und geschätzt. Eine Wirklichkeit, die die Stimmungskunst im besonderen Maße erfahrbar machen kann. Mit seiner Definition macht Riegel einerseits den Wirklichkeitsanspruch der Stimmung deutlich, andererseits jedoch engt er ihren Geltungsbereich unnötig ein, indem er als Erkenntnisleistung einzig die gesellschaftliche Diagnose der Moderne als wissenschaftliches Zeitalter, in dem, ich zitiere es nochmal, endloser Kampf, Zerstörung, Missklang herrscht, anerkennt. Die durch die Kunst gewonnene Einsicht bestehe darin, über diese Störung und den Missklang hinaus hinter ihr die Gesetzlichkeit des Daseins zu erkennen und diese Erkenntnis als Entlastung zu verstehen. Ohne diese Verengung auf Entlastung durch Kunst zu folgen, kann man doch festhalten, dass Riegel wichtige Bestimmungen für das Verhältnis von Stimmung und Wirklichkeit in der Kunst vorgenommen hat. Nämlich erstens, in und durch die Stimmung ist eine Erkenntnis der Wirklichkeit aufgehoben. Zweitens, Stimmungen sind Resultate des Schauens und Erfahrens, das heißt, sie gehen vom Betrachter aus, nicht vom Motiv. Und drittens, Gemälde bilden nicht Stimmungen ab, sie bieten strukturelle Merkmale, die ein Als-ob der Stimmung suggerieren. Riegel versteht Stimmung in der Malerei als emotionalen Ausdruck eines Bildes, der die Stimmung des Malerbetrachters wiedergibt. Da ja Bilder keine Gefühle wie Menschen haben können, scheint diese Definition naheliegend und sie wird auch noch in der aktuellen Emotionsforschung vertreten. Der Realitätsbezug wäre dann ein doppelter. Erstens sehen wir die Landschaft als eine real empfundene Landschaft und zweitens wird uns über das stimmungshafte Betrachten etwas über die Wahrnehmung von Welt generell bewusst. Was genau heißt das für den Realitätsbezug der Kunst? Zunächst einmal wissen wir ja nicht, wer genau der Träger dieser Stimmung sein soll, da ein Gemälde immer eine ästhetische Fiktion ist, auch dann, wenn es um Realitätseffekte bemüht ist. Der Philosoph Prosser Mason hat für den Fall der Stimmungslandschaft den Begriff einer hypothetischen Persona eingeführt, die zum Träger der Gefühle bestimmt wird. Demnach wirkt ein stimmungsvoll gefärbtes Landschaftsgemälde als emotionaler Ausdruck einer hypothetischen Person, die man nicht näher bestimmen muss. Man könnte auch sagen, man blickt durch ihre Augen auf die Landschaft. Eine traurige Landschaft ist demnach eine Landschaft gesehen durch die traurige Stimmung einer nicht weiter zu identifizierenden Person, deren Sicht sich der Künstler zu eigen gemacht hat. Dem Problem, dass wir die Bildstimmung einer Person zuschreiben wollen, ohne immer annehmen zu wollen, der Maler habe sich beim Verfertigen des Gemäldes in genau dieser Stimmung befunden, wird also dergestalt begegnet, das ist keine eindeutige Bildperson oder reale Person in dem Bild aufzufinden, wie etwa hier, dass eben kurzerhand eine fiktive Person an die Stelle der Fehlenden gesetzt wird. Doch mit dieser scheinbar mühelosen Definition ist der Charakter der Realitätserfahrung durch Stimmungskunst nicht restlos erfasst, sondern hiermit fangen die Probleme erst an. Denn dieses Konzept von Bildstimmung, das auch dem Riegelschen Modell zugrunde liegt, bindet die Stimmung in Bildern fest an die erste Personenperspektive, sei dies konkret der Maler oder eben diese hypothetische Persona, ohne dass das Potenzial von Stimmungen durch ihren Bewertungscharakter auf soziale Bedeutungen zu verweisen, also darauf, dass Welt so oder so erscheint, ohne dass dies thematisch würde. Wir scheinen also zunächst nur in das Innere einer Person zu blicken, statt auf die Realität als Gesamtheit des Gegebenen, die eben genau vom Individuellen absieht. Auch wenn also Stimmungskunst den Realitätseffekt hat, das als ob einer realen Erfahrung wiederzuspiegeln, erscheint durch die Rückbindung an die erste Person dieser Effekt wiederum geschwächt. Ist das Reale wieder nur das rein Individuelle? Sind Gefühle eben wieder das, was uns individuiert, singulär macht, von der Realität als Gesamtheit des Gegebenen absondert? Kurz, sind Gefühle das bloß Private, das dem Öffentlichen gegenübersteht? Das Selbst erscheint statisch und nicht sozial permissiv oder sogar wandelbar. Dieses Modell von Stimmungskunst erscheint mir als zu begrenzt, ist es doch an essentialistische Subjekt- und Erkenntnismodelle orientiert. Dennoch behauptet es sich beharrlich in unserer Disziplin, indem Stimmung in der Kunst häufig verkürzt als Veräußerlichung von Innenwelt verstanden wird. Dabei unterwandert doch die Stimmung als genuin räumliches Gefühl, die, wie Hermann Schmitz es bezeichnet hat, jetzt kommt ein schöner Begriff, psychologistisch, reduktionistisch, introjektionistische Denkweise. Also weil es so schön ist, nochmal psychologistisch, reduktionistisch, introjektionistische Denkweise. Also diese unterwandert das, die Stimmung, diese Denkweise, die nämlich von einer strikten Trennung zwischen Innen- und Außenwelten ausgeht, während die Stimmung eben immer diese Vermischung der Innen- und der Außenwelt annimmt. Mich interessieren hingegen Bilder, welche dieses introjektionistische Schema überwinden, indem durch sie Welt im Sinne eines sozialen Umraums voll Bedeutung erschlossen wird und damit die Realität. Meines Erachtens muss deshalb die Persona-Fixierung der ästhetischen Emotionsforschung revidiert werden und der Stimmungsbegriff in einem weiteren Sinne auf Kunst angewandt werden. Hermann Schmitz aktualisierte 2011 seine Kritik an der vergegenständlichenden Auffassung von integren, von der Außenwelt abgeschirmten Innenwelten, indem er Gernot Böhmes Bestimmung von Atmosphäre der Stadt, von der Atmosphäre der Stadt aufgriff, die sich laut diesem als die subjektive Erfahrung der Stadtwirklichkeit erweise, Zitat, die die Menschen in der Stadt miteinander teilen, um sie in Folge als etwas Objektives zu erfahren, Zitat Ende. Also die Stimmung als eine Stadtwirklichkeit, die eben geteilt wird von den Menschen. Der Zusammenhang von Mensch und sozialer Welt wird hier greifbar. Gefühltes partizipiert an Wirklichkeit und stellt diese her, also diese Wirklichkeit, etwas Objektives, heißt es bei Böhme. Stimmung wird dabei nicht als existenzielle Ausnahmesituation verstanden, in der dem Menschen sein Dasein bewusst wird, wie das etwa Heidegger ja fast in seinem berühmten Passage zur Stimmung in Sein und Zeit, sondern die Erkenntnis richtet sich zwar auf das eigene Sein als ein Erkennendes, der Erkenntnisgegenstand ist jedoch die Stadt als ein sozialer Raum, der durch die Stimmung in seiner kollektiven Bedeutungsdimension spürbar wird. Stimmung ist somit verstanden als ein Blick nach innen, Gefühl, und außen zugleich. Die Unterscheidung hebt sich in der Stimmung auf und Welt ist nun nicht nach außen gestülpte Innenwelt, sondern der Raum geteilter Bedeutungen. In der Malerei des späten 19. Jahrhunderts entstehen eben solche Darstellungen der Stadt als atmosphärisch ausdruckshafter Raum, wie etwa in den London-Gemälden William Turners und den von ihnen beeindruckten Gemälden der Künstlerfreunde James McNeill Whistler und Claude Monet. Durch Dampfrauch spiegelnde Lichtreflexe versetzt Turner London in einen mythischen Zustand. Whistler zeigt in seinen London-Bildern die Großstadt vor allem als Industriestadt. Also Sie sehen da hinten vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können, man sieht überall diese Kräne der Werften. Und hier, das ist jetzt kein Fehler in dem Bild, sondern das ist eben nur die angeschnittene Perspektive eines Gebäudes, also wahrscheinlich des Parlamentsgebäudes. Und ja, ihn interessiert eben der Fluss und dann hinten diese Werften, Also Whistler zeigt in London die Großstadt vor allem als Industriestadt und gewinnt ihr gerade darin eine besondere Erfahrungsqualität ab. In Claude Monets Gemälde Charing Cross Bridge erzeugt der alles einhüllende Nebel eine einheitliche Stimmung. Der Nebel ist nicht allein Darstellungsmittel, er entspricht auch der zeitgenössischen Erfahrungswirklichkeit von London. Er ist Realität und in den Gemälden zugleich Bedeutungsträger, da in ihnen diese Realität zum Charakteristikum und zum kollektiven Bedeutungsidentifikationsmittel wird. Ja, der triste Nebel wird zum eigentlichen Wahrzeichen der Stadt, wie es Monets und Whistlers Freund, der Dichter Stéphane Mallarmé, ausdrückte. Zitat: Ich hasse London, wenn kein Nebel herrscht. In seinen Schwaden ist es eine unvergleichbare Stadt. Westminster Abbey bleibt dagegen als verblichener Schatten im Hintergrund. Wir sehen es da im Hintergrund noch aufscheinen. Anstatt eine neutrale Ansicht der Stadt zu präsentieren und damit letztlich eine irreale, weil abstrakten, so nicht gesehenen Zustand, wird der Nebel zum Träger einer diffusen, alles einhüllenden Atmosphäre, die London emotional vermittelt und gerade darin einen weitaus höheren Wirklichkeitsgrad besitzt. Denn die Wirklichkeit einer Stadt manifestiert sich in ihrer Erfahrung durch die Bewohner oder Besucher, welche sich in einer gemeinsamen, ihr zugeschriebenen Stimmung realisiert. Gernot Böhme hat die Bedeutung der Stimmung für die Identität von Städten hervorgehoben. Natur und Kultur durchdringen sich in diesen Bildern, in denen Industrielandschaften den Platz der einsamen Berglandschaft der Romantik einnehmen. Resonanzraum und soziale Welt fallen in eins. Dabei zeigt sich, dass die von Riegel geschilderte Situation, einsam auf einem Berggipfel sitzend, jenseits des Weltengetriebes, eben nur die Voraussetzung für eine durch ihn absolut gesetzte Stimmung ist. Die London-Bilder erschließen hingegen die Wirklichkeit der Stadt sowohl als meteorologisches Phänomen, Böhme erwähnt auch an vorderster Stelle den Nebel als Charakteristikum einer Stadt, als auch als Produkt kollektiver Erfahrung. Die Stadtbilder zeigen die Welt in der Stimmung nicht als offene, leere Matrix, die das Walten einer höheren Ordnung, wie bei Riegel, oder das Dasein in seiner existenziellen Situation, wie bei Heidegger, eröffnet, sondern sie zeigen Welt als soziale Bedeutungsstruktur. Ganz ähnlich operiert eine Gruppe symbolistischer Bilder, bei denen nun nicht der Nebel, sondern ein spezifischer Farbton, nämlich das Grau, die Funktion der Vereinheitlichung, atmosphärischen Verdichtung und Bedeutungsstiftung übernimmt. Inferno Knofs, eine verlassene Stadt, ist kein Mensch zu sehen, kein Baum, Blatt oder Lufthauch. Das Klostergebäude der Schwarzen Schwestern am Hans-Memling-Platz in Brügge zeigt blinde Fenster und vermauerte Türen. Und selbst die Memling-Statue, also Sie sehen hier eine zeitgenössische Fotografie, also da war hier von dieser Bildagentur diese rote Markierung, aber hier sehen Sie die zeitgenössische Fotografie mit dem Gebäude, diesem Sockel und hier dieser Statue, dieser Hans-Memling-Statue. Und die hat Knof für sein Bild, also die steht auch immer noch, die hat Knof für sein Bild einfach entfernt. Sie sehen hier also das Gebäude mit dem leeren Sockel. Selbst die Memling-Statue hat ihren Sockel verlassen, der mit seiner schwarzen Nische wie ein Grab wirkt. Die Öffnung des Bildes nach oben und rechts gibt einem bleigrauen, wolkenlosen und unbewegtem Himmel Raum, sowie dem leise heranrollenden Meer, das auch die letzten Reste der verlassenen Stadt zu tilgen scheint. Das Grau erzeugt eine einheitliche Tönung der Welt, wie sie in der Stimmung gegeben ist, die Totalität des Zustandes, der Selbst- und Weltverhältnis bestimmt. Fernand Knof greift über eine individualpsychologische Perspektive hinaus auf eine soziale Erfahrungswirklichkeit der Stadt Brügge, die in symbolistischen Kreisen verbreitet war. In seinem Roman Bruges la Mort von 1892 entwirft Georges Rodenbach das Bild von Brügge als einer Stadt, deren Rückwärtsgewandtheit ebenso ihre Schönheit wie ihre Morbidität bedingt. Brügge, die einstmals reiche und durch die Versandung des Zwien verarmte Stadt, wurde Rodenbach zur Folie eines Romans, dessen tragende Stimmung die einer sehnsüchtigen Erinnerung und Todessehnsucht ist, gepaart mit Illusion und Mystizismus. Nach Brügge zieht der Witwer Hugues Vian nach dem Tod seiner Frau, weil diese Stadt seiner Trauer und Todessehnsucht den angemessenen Rahmen verleiht. Hier verfällt er schließlich einer Schauspielerin, die eine Doppelgängerin seiner verstorbenen Frau ist. Sie kennen die Handlung vielleicht aus der Hitchcock-Adaption Vertigo. Gebäude und Ansichten von Brügge werden in dieser Handlung eingewoben und dienen der Vergegenwärtigung von Vians Gemütszustand. Rodenbach bebildert seinen Roman mit 35 Fotografien von Brügge, die die unheimliche Stille und Verlassenheit der Stadt herausstellen. Das ist jetzt eine dieser Fotografien, die Rodenbach eben angefertigt hat und die in dem Buch abgedruckt waren. Im Vorwort schreibt er, ich habe es jetzt mal auf Deutsch übersetzt, im Vorwort schreibt er, in dieser leidenschaftlichen Studie wollten wir hauptsächlich eine Stadt evozieren. Die Stadt als mit den Stimmungen verbundene Hauptperson, die berät, von etwas abbringt, uns zur Handlung veranlasst. So erscheint dieses Brügge unserer Darstellung in der Realität fast menschlich. Zitat Ende. Brügge ist nicht nur der Ort der Handlung, sondern auch metaphorischer Gegenstand dieses Romans. Die Stadt wird als lebendiges Wesen gesehen, das Trauer und Sehnsucht trägt. Die Bilder seien in den Roman eingewoben, Zitat, wieder Rodenbach, damit die Leser ebenfalls der Präsenz und dem Einfluss der Stadt unterworfen sind, vom benachbarten Wasser angesteckt werden, den Schatten der hoch emporragenden Türme auf dem Text spüren. Die Atmosphäre der Stadt soll also vom Leser und Betrachter sinnlich nachempfunden werden. Die Farbe Grau ist in diesem Zusammenhang im Roman selbst von großer Bedeutung. So bezeichnet Rodenbach Brügge als la plus grande des villes grises, d'un demi-deuil éternel, also die größte der grauen Städte in ewiger Halbtrauer. Brügge wird damit zum Inbegriff der grauen Stadt und Grau zum Inbegriff der melancholischen Stimmung. Die Atmosphäre der Stadt ist Resultat einer Wechselwirkung des Klimas, des grauen Nebels mit dem Charakter der alten Stadt, in die sich der Witwer mit seiner armen Grise, seiner grauen Seele zurückgezogen hat. Fernand Knof war mit Rodenbach befreundet. Er entwarf das Frontispiz für Bruges la Mort, was Sie hier sehen, und lehnte sich in den Pastellen seiner Geburtsstadt Brügge. Hier ist so ein Pastell von Knof, an Rodenbachs Fotografien aus dem Roman an, wobei er ihren Ausschnitt, ich zeige Ihnen hier nochmal beides nebeneinander, also da sehen Sie genau das gleiche Motiv, einmal die Fotografie von Rodenbach und rechts eben das Pastell von Knof. Und Knof verknappt noch einmal den Ausschnitt und verstärkt dadurch die suggestive emotionale Wirkung des Motivs gegenüber der Fotografie. In seiner verlassenen Stadt gleicht das auf irreale Weise auf den Memlingplatz anrollende Meer dem vergeblichen Glücksversprechen. Wie das tatsächliche Meer hat auch dies sich zurückgezogen. In der Stimmung erschließt sich hier der Charakter der Stadt. Wie durch die Behandlung durch Rodenbach und Knof deutlich wird, ist die graue Atmosphäre der Stadt durchaus eine Stimmung, die über die Empfindung eines Einzelnen hinaus auf eine kollektive Wirklichkeitserfahrung verweist. Der Betrachter wird in diese Stimmung hineingezogen. Durch die Konkretisierung der Motive und ihr romanhaften Charakter wird es jedoch schwer, die Contagion, also die Ansteckung des Betrachters, die Rodenbach unterstellt und die Knof zu evozieren versucht, jenseits einer bestimmten kulturellen Gemeinschaft zu vermitteln. Stimmung wird hier eher geschildert als erfahren. Und ich finde, dass dieses Bild von Knof, wo er nochmal dieses Motiv der Brücke aufnimmt, ganz deutlich zeigt, dass es eigentlich auch hier wieder um die Erfahrung der Stadt geht, die auch eine bestimmte Gruppe, also eben dieser symbolistische Kreis, in dieser Form teilt, die Identität der Stadt, dass aber trotzdem letztlich die Stadt auch immer eine Selbstspiegelung ist. Also es wirkt erstmal auf das Individuum zurück. Die Stimmung wird hier eher geschildert als erfahrbar und damit richtet sich der Erkenntnisgewinn auf den Roman und nicht auf den Zustand der Stimmung im Allgemeinen. Je konkreter der Bedeutungsgehalt der gezeigten Motive, desto näher sind die Bilder an der traditionellen Darstellung von Emotionen im Bild. Das mediale Potenzial von Bildern, Wirklichkeitseffekte zu erzielen, wird dann nicht voll ausgeschöpft. Wie aber können Bilder Erkenntnis über Stimmungen bieten, jenseits von erster Personenfixierung und selbstbezüglicher Innerlichkeit? Eine Möglichkeit bildet sicherlich die von Hermann Schmitz vertretene Leibperspektive, wir haben es ja auch schon in den London-Bildern gesehen, in der Stimmung als Intensitätszentrum mit einer potenziellen sozialen Permeabilität verstanden wird. Schmitz, dem Böhmes Beschwörung eines Dazwischen von innen und außen in der Stimmung zu unbestimmt bleibt, sieht die Stimmung der Stadt als Resultat von Tönen, Gerüchen, Farben, Geräuschen und auch sozial determinierten Aktivitätsformen. In dem Nebeneinander von Sinneserfahrungen und Ausdrucksformen wäre also ein Gemisch individueller und nicht individueller Bedeutungsträger aufgehoben, welches als Ganzes individuelle Erfahrung und soziale Bedeutung verbindet und damit gesellschaftliche Realität bildet. Insbesondere die Futuristen versuchten mit ihrer Kunst, die moderne Erfahrung der Großstadt einzufangen. Lärm, Geschwindigkeit und grelle Lichter, die Welt der Reklame, des Verkehrs und der Technik. Also Sie sehen hier von Carlo Carra Piazza del Duomo, und da sehen Sie, wie er versucht, über diese dynamischen Linien, über die Farben, die bunten Farben, die man kaum noch bestimmten Gegenständen zuordnen kann, dieses Ineinander von Tönen und Gerüchen zu erzeugen. Die Kunst, so fordert Carlo Carra in seinem Manifest von 1913, die Kunst solle die Simultaneität der Eindrücke in einer Pittura Totale erfassen, in der alle Sinne vereint sind. Man müsse malen, Zitat, wie die Besoffenen singen und kotzen, Töne, Lärm und Gerüche. Dieses leibliche Konzept der Synästhesie belegen sie in ihren Manifesten mit dem Begriff der Stimmung, des Etat d'âme oder der Pittura Stato d'Animo als Leitbild einer Kultur der intensiven Wahrnehmung. Stadt ist hier gleichgesetzt mit der modernen Empfindung schlechthin. Die leibhafte Empfindung der Stimmung verbindet sich mit der sozialen Erfahrung der Großstadt allgemein und soll vom Betrachter nachempfunden werden. Es ist aber eine ganz andere künstlerische Position, die mich am meisten überzeugt. Vielleicht auch deshalb, weil die starke Betonung der Leiblichkeit der Erfahrung zwar für die Stimmung als vitales Gefühl grundlegend sein mag, weshalb die von Schmitz ausgehende neue Phänomenologie sich auch stark auf sie bezieht, aber für die Kunst, die sich im Rahmen der Übertragung und Ansteckung von Gefühlen bewegt, verweist die Leibbetonung, wenn es sich um Malerei oder um Grafik handelt, verweist eben die Leibbetonung umso mehr auf das Unvermögen der Bilder zu Tönen zu klingen und Gerüche auszustrahlen. Deshalb zum Schluss noch eine Position, die ich eigentlich am überzeugendsten finde. Und zwar die von Wilhelm Hammershøi. Ein zentrales Vermögen von Bildern ist jedoch, also gegenüber dieser Sinnesvielfalt, die Futuristen in der Kunst verorten wollen, ein zentrales Vermögen von Bildern ist jedoch ihre Fähigkeit zu Überdetermination. Bilder können weit mehr noch als Texte und Musik, die einer Verlaufsstruktur unterworfen sind, in ihrer Simultaneität die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Phänomene zum Ausdruck bringen. Durch den Charakter der Unbestimmtheit können sie Totalität und doppelte Bezüglichkeit der Stimmung, nämlich die auf das Selbst und auf die Welt, zum Ausdruck bringen. Diese doppelte und daher auch unbestimmte Bezüglichkeit von Selbst und Welt finden sich in den Interieurbildern des dänischen Künstlers Wilhelm Hammershøi, Abbildungen seiner Wohnungen in der Strandgade im Kopenhagener Stadtteil Christianshavn. Also ich sage deshalb Wohnungen, weil er umgezogen ist, dann irgendwann, Sie werden das dann vielleicht sehen, dass eine andere Straßennummer ist, innerhalb der gleichen Straße hat er eben zwei Wohnungen nacheinander bewohnt. In den graufarbigen Bildern wie dem Interieur von 1906, was Sie hier sehen, geht es augenscheinlich um nichts als den Raum in seinem profanen Realismus, ohne bedeutungshafte Zutaten. Die radikale Reduktion der Farbpalette lässt die Lichtverhältnisse von heller Fensterpartie und dunklerer Schattenpartie des Raumes deutlich hervortreten. Und doch scheint es dem Künstler nicht vordringlich um eine Studie von Lichtverhältnissen zu gehen. Zu begrenzt ist die beleuchtete Partie. Es ist im Wesentlichen auf einen hellen Abdruck des Fensterrechtecks, auf dem in seiner Materialität unspezifischen Fußboden beschränkt. Das Licht wird gefangen und die gesamte Raumecke vermittelt einen unzugänglichen Eindruck. Die Türe neben dem Fenster ist verschlossen, die Klinke getilgt. Und die durch ein Fenstergitter gefassten Scheiben sind milchig trüb und lassen nur schemenhaft die Fenster eines gegenüberliegenden Gebäudeteils erkennen. Hammershøi nutzt die Potentialität des Grau in seinem Nuancenreichtum bei gleichzeitiger Vereinheitlichung, um in diesen leeren, inhaltslosen Bildern eine ebenso dichte Atmosphäre zu erzeugen, wie dies Fernand Knof in seinen grauen Bildern erreicht. Ist das Fenster in der Geschichte des Interieurs wesentliches Motiv für die Beziehung zwischen Innen und Außen, zwischen Welt und Subjekt? So verweigert Hammershøi in seinen Fensterbildern jeglichen Hinweis sowohl auf das Subjektive als auch auf die Welt. Seine Bilder gewähren weder Einblick noch Ausblick. Vielmehr dehnt der Künstler den Übergang vom Drinnen zum Draußen aufs Äußerste und erzeugt auf diese Weise Stimmungsräume. So wie in der Stimmung äußere Welt und Individuum zusammenfallen, so ist ihm Außen und Innen eins. Der Betrachter wird hier aber nicht auf eine erste Personenperspektive zurückgeworfen. Dafür ist die Atmosphäre der Bilder zu dicht, lenkt den Blick auf die nahezu materiell realen Räume, die wie in dem Gemälde tanzende Staubkörner im Sonnenlicht körperhaft bis hin zum letzten Partikel sind, das heißt eigene Körperzentren bilden. Also Sie sehen hier die Staubpartikel, die in diesem Sonnenlicht körperhaft werden. Gerade in der Ausdehnung des Zwischenraums zwischen diesem Körper und dem des Betrachters wird ein Stimmungsraum erzeugt. Das heißt, in den instabilen Zonen, in denen das Subjekt dezentriert ist, in dem die äußere Realität sich ihm aufdrängt, entgegenstellt, jegliche Form des Innerlichwerdens so verbauend. David Walbury hat für die Stimmungsräume in den Gedichten Rainer Maria Rilkes eine solche Ausdehnung von Unbestimmbarkeitszonen beschrieben. Das Fenster, so Walbury, bezeichne bei Rilke nicht mehr die Trennung und den Übergang von innen und außen. Es stifte vielmehr, Zitat, einen sinnhaften Raum, dessen interne Bewegtheit auch das Subjekt ergreift und mitträgt. Dieser Raum als eigenständige Sinnstruktur wird in seiner internen Bewegtheit und existenziellen Tendenz zum eigentlichen Träger des poetischen Prozesses. Zitat Ende. In Rilkes Gedicht Herbststimmung, das nach Walbury ebenfalls auf dem Fensterdispositiv beruht, ist dieser Prozess der Auflösung von Ich und Welt im unbestimmten Zustand der Stimmung mit dem abschließenden Bild eines allumfassenden Grau markiert. Herbststimmung, die Luft ist lau wie in dem Sterbezimmer, an dessen Türe schon der Tod steht still. Auf nassen Dächern liegt ein blasser Schimmer wie der Kerze, die verlöschen will. Das Regenwasser röchelt in den Rinnen, der matte Wind hält Blätterleichenschau und wie ein Schwarm gescheuchter Bekassinen ziehen bang die kleinen Wolken durch das Grau. Rilke schätzte Hammershøi enorm, was von einer tief empfundenen künstlerischen Verwandtschaft zeugt. Dies lässt sich meines Erachtens insbesondere in der Verwendung des Grau bei Hammershøi erkennen, welches in seinen Gemälden einen ähnlichen Stellenwert zur Erzeugung der Stimmung einnimmt wie in Rilkes Gedichten die diffuse Atmosphäre des Raumes. Was dem Poeten die Dämmerung, ist dem Künstler das Grau. Das Grau steht in besonderer Weise für diesen Status des Übergangs, der ein wesentliches Merkmal der Stimmung ist, indem es den Übergang markiert vom Schwarz zum Weiß als den extremen Polen von Licht und Dunkelheit. Verbunden mit dem dämmerigen Grau ist auch die Stille, die Hammershøis Gemälde selbst dort auszeichnet, wo Personen ins Bild geraten. Mit seiner Stimmungskunst beschreitet Hammershøi, dies sollte der Vergleich mit Rilke zeigen, einen Weg aus der Sackgasse des Solipsismus, aus der sich Künstler wie Fernand Knof nicht befreit haben. Hammershøi öffnet in seiner Graumalerei eine neue künstlerische Position, durch die der Blick frei wird für die dingliche Präsenz der Gegenstände, ihre sinnlichen Oberflächen, ihre eigene Realität. Die Neutralität des Grau breitet einen Mantel der Diskretion über die Dinge, der ihnen ihr Eigenleben zugesteht. Die Dinge bewahren ihre eigene Lebendigkeit. Der Kritiker Emil Heilbutt fasste dies in seiner Beschreibung des Gemäldes Weiße Türen von 1905. Sie lebt wirklich, diese weiße Tür, die aufgemacht ist, das Holz flimmert. Auch die andere Tür, die aus dem Zimmer nach hinten leitet, ist aufgemacht. Und sie scheinen ein Zwiegespräch zu führen, die beiden aufgemachten Türen. Die Gegenstände treten in ihrer phänomenalen Qualität und Materialität als Einheiten mit eigenem Charakter in den Bildraum. Die Neutralität des Grau bewahrt sie vor den zuschreibenden und damit zersetzenden Blicken des Betrachters und hält sie in ihrem eigenen Realitätsraum, ihrem Milieu. Sie gewinnen damit einen unbestimmten und eigensinnigen Charakter. Jean-Paul Sartre hat in seinem philosophischen Roman Der Ekel einen solchen Umschlagpunkt in der Wahrnehmung beschrieben, bei dem die Objekte nicht länger ihre beruhigenden Zuordnungen zu nützlichen Dingen oder einem Schöpfungsplan unterstellten Naturdingen waren, sondern davon abweichen und gerade darin dinghaft werden. Eines Tages starrte den Ich-Erzähler Antoine Roquentin ein Stück Papier an, widersetzte sich seinem Zugriff und lachte damit seiner handelnden Freiheit hohn. Sartre schreibt: Die Gegenstände, das dürfte einen nicht berühren, denn das lebt ja nicht. Man bedient sich ihrer, man stellt sie wieder an ihren Platz, man lebt mitten unter ihnen. Sie sind nützlich, mehr nicht. Aber mich berühren sie, das ist unerträglich. Ich habe Angst, mit ihnen in Kontakt zu kommen, als wären sie lebendige Tiere. Die Lebendigkeit der Dinge, die nicht fassbar ist, löst starke Emotionen des Betrachters aus, Angst, Ekel. In der Szene im Café, die 3 Tage darauf folgt, wird Antoine Roquentin wieder vom Ekel gepackt. Die Dinge, die ihn umfangen, bereiten ihm Schwindel. Insbesondere Dinge, die in ihrem farblichen Schillern ungreifbar sind. So reizt der mauvefarbene Hosenträger des Wirts den Betrachtenden mit seinem Eigensinn. Entzieht er sich doch seinem zuordnenden Blick, weil er ganz zufällig mal die eine, mal die andere Farbe einnimmt. Sartre schreibt, Adolphe, der Cousin der Wirtin, ist in Hemdsärmeln, hat malvenfarbene Hosenträger an. Die Hosenträger sieht man auf dem blauen Hemd kaum, sie werden von dem Blau ganz verwischt, ganz verschluckt. Aber das ist falsche Bescheidenheit. In Wirklichkeit kann man sie nicht vergessen. Sie reizen mich mit ihrem verbockten Eigensinn, als hätten sie eigentlich violett werden wollen und wären unterwegs stecken geblieben, ohne ihren Anspruch aufzugeben. Man hat Lust, ihnen zu sagen, na los, werdet violett und damit basta. Aber nein, sie bleiben in der Schwebe, verbohrt in ihre unfertige Anstrengung. Manchmal gleitet das Blau, das sie umgibt, über sie und bedeckt sie vollständig. Ich kann sie einen Augenblick lang nicht sehen. Aber das ist nur eine Weile, eine Welle. Bald verblasst das Blau an manchen Stellen und ich sehe zaudernd malvenfarbige Inseln wieder auftauchen, die sich erweitern, sich zusammenschließen und die Hosenträger wiederherstellen. Sein Hemd aus blauer Baumwolle hebt sich fröhlich von einer schokoladenfarbenen Wand ab. Auch das verursacht den Ekel. Oder vielmehr, das ist der Ekel. Der Ekel ist nicht in mir. Ich spüre ihn da hinten, auf der Wand, auf den Hosenträgern, überall um mich herum. Er ist eins mit dem Kaffee und ich bin in ihm. Die Unsicherheit in der Bedeutungszuordnung seines Seherlebnisses, der Absenz von Sinn, der reine Zufall lässt die räumliche Wirklichkeit in ihrer Brutalität hereinbrechen. Eine Wirklichkeit, die krisenhaft und existenzbedrohend ist, da sie die Kontingenz der eigenen Existenz vor Augen führt. Erst die einspielende Jazzmusik versöhnt Sartres Ich-Erzähler wieder mit dem Moment, die Notwendigkeit der Struktur des komponierten Kunststücks durchdringt die dunstige Atmosphäre, breitet sich, Zitat, auf dem Grund der klebrigen Lache, auf dem Grund unserer Zeit der malvenfarbenen Hosenträger aus. Sartres existenzialistischer Pathos wie auch seine letztlich idealistische Kunstauffassung lassen es nicht zu, die lebendige Materialität der namens- und formlosen Objekte als Erkenntnisobjekte im Dienste der Kunst anzuerkennen, auch wenn seine phänomenologische Beschreibung des Seherlebnisses gerade hierfür Einsichten bereithält. Denn die Leerstellen, die der Entzug der Bedeutung durch diese undeterminierten, ambigen Objekte erzeugt, sind eine zentrale Quelle für Stimmung als Erfahrung eines geteilten Raumes zwischen Dingen und Menschen. Ja, als das Gefühl schlechthin, das eine solche Raumerfahrung wahrnehmbar macht, dass das Verhältnis anzeigt, das zwischen den Dingen herrscht. Und dieses Verhältnis ist, wie auch bei Hammershøi, unbestimmt, zerbrechlich, fragil. Ein stabiles Raumgefühl ist nur im Abstrakten zu haben, eben, um noch einmal an den Beginn des Vortrags anzuknüpfen, auf dem Berggipfel, fernab des Weltengetriebes. Doch was wir da erblicken, ist eben auch nur das abstrakte Gesetz oder die Struktur, wie es bei Sartre heißt, wo jedes Ding seinen ihn vorbestimmten Ort hat. Stimmung hingegen, die sich der Wirklichkeit aussetzt, ist ein leibliches Gefühl, bei dem das Subjekt den Dingen in seiner Umgebung ausgesetzt ist, bei dem das Dazwischen der unterschiedlichen Milieus ausgedehnt ist. Ein Gefühl also, das mit der Dezentrierung des Subjekts einhergeht, herausgefordert durch die Präsenz von Welt, die eine Bezugnahme fordert, ohne dass sie dem erkennenden Ich untergeordnet werden könnte. Anstelle einer existenziellen Ich-Bezüglichkeit ist Stimmung dabei als Seismograph eines Gefüges zu verstehen, das voller dinglicher und sozialer Realitäten ist. Im Kontakt mit diesen Realitäten erfährt das Subjekt die räumliche Wirklichkeit als instabil, was auch auf es selbst zurückschlägt. Die letzten Beispiele zeigen, Stimmung in der Kunst kann auch diese krisenhafte Erfahrung der Realität beschreiben und noch deutlicher erlebbar machen, als dies die totalisierenden Bilder einer harmonischen Stimmungslandschaft vermögen, die das Subjekt als Zentrum setzen. Denn die Betrachterin schaut hierbei nicht dem Künstler oder seiner fiktiven Persona über die Schulter, Sie ist selbst den Realitäten des Bildes ausgesetzt und wird zur Bezugnahme gezwungen. Erst dadurch wird Welt erzeugt, nämlich als Erfahrungsraum voller sozialer Bedeutungen, dinglicher Realitäten, Möglichkeiten, auch Fiktionen, der von der Betrachterin eine eigene Bezugnahme, eine Auseinandersetzung und dadurch letztlich eine Handlung erzwingt. Vielen Dank.